Ich habe ja das Gefühl, sie ist im Dauerwahlkampf, sie macht immer Wahlkampf und ist immer noch im Geschäft nach vielen Jahren. Die Rede ist von Carola Stange und sie hat es schon mal 2006 probiert, Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt Erfurt zu werden. Jetzt probiert sie es erneut und ist gute Hoffnung und strahlt eine Siegesgewissheit aus. Woher nimmt sie die? Das werde ich sie fragen. Ich begrüße Carola Stange, die für die Linkspartei Oberbürgermeisterin werden will. Schönen guten Tag, Frau Stange.
Schönen guten Tag.
Sie müssten doch eigentlich desillusioniert sein und so, heute schon wieder kandidieren, schon wieder hänge ich darum, muss mein Gesicht zeigen, schon wieder diese Podiumsrunden. Eigentlich habe ich ja ein Landtagsmandat, wo muss ich das alles noch machen und schon wieder Wahlkampf. Sind Sie nicht müde von all dem Politikgeschäft?
Das bin ich nicht, sonst hätte ich mich nicht zur Wahl gestellt als Oberbürgermeisterkandidatin für die Linke, sondern ich bin sozusagen hochmotiviert, weil Wahlkampf ist auch eine Zeit, wo ich mit vielen, vielen Menschen in Kontakt komme, wo ich neue Problemstellungen erlebe und wo ich meine Ideen nochmal mit Erfurterinnen und Erfurtern diskutieren und bereden kann. Und Wahlkampf ist einfach wie ein Jungbrunnen.
Ein Jungbrunnen. Ich dachte, Sie werden ja ständig beschimpft. Also Wahlkampf ist ja nicht mehr so, dass Sie sich da unter Ihresgleichen befinden, denen die die Linkspartei oder Sie wählen, Sie kennen, sondern da gibt es ja auch Konfrontationen. Werden Sie da auch beschimpft? Gibt es da auch Streit?
Natürlich gibt es in den unterschiedlichsten Foren auch unterschiedliche Auffassungen von den Kandidatinnen und Kandidaten. Aber das gehört auch im politischen Geschäft ein Stück dazu, dass man im demokratischen Spektrum einen Austausch macht von den besten Argumenten. Und zum Schluss sage ich immer, sind die Ziele das Entscheidende, wo wir hinwollen. Und da kann man auch mal ein Argument vielleicht von einem Bürger, von einem politischen Mitbewerber auch mal aufgreifen, darüber nochmal nachdenken und kommt gemeinsam zu einem positiven Entschluss.
Aber doch nicht im Wahlkampf, da müssen wir doch zuspitzen, da werden doch die Messer gewetzt, das müssen Sie doch als Profifrau wissen, da geht es doch ganz hart zur Sache. Da wird doch gestritten, Sie müssen da jetzt auf den Bausewein draufhauen und auf den einkloppen. Andererseits sitzen Sie ja mit ihm ja in einer Art Kooperation, ist ja keine Koalition. Sie können ja nicht sagen, der hat nur Mist gebaut, weil da werden Sie ja Teil des Problems. Ist schwierig, oder?
Naja, aber ich denke mal, ich bin eine friedfertige Frau, die sich also nicht mit Messern auf den politischen Gegner stürzen würde, sondern in verbalen Auseinandersetzungen. Und ich denke schon, dass wir auch unterschiedliche Auffassungen haben, auch zur SPD, dass wir in der Kooperation, die wir seit dieser Legislatur und davor gab es auch schon eine, geschlossen haben, dass wir dann natürlich auch einen Kompromiss gemeinsam gefunden haben bei Themen, wo unterschiedlichste Parteien natürlich auch unterschiedlichste Ansätze haben. Die werden wir und ich vor allen Dingen jetzt in dem Wahlkampf wieder auf den Tisch legen zur Diskussion. Und wenn ich Oberbürgermeisterin bin von der wunderschönen Landeshauptstadt Erfurt, dann werden wir natürlich auch unsere Position zur Diskussion stellen im Rathaus.
Man könnte ja auch sagen, wenn es alles so bleibt, können Sie ja trotzdem Ihre Position durchsetzen. Sie haben ja ein paar mehr Sitze. Wer hat mehr Sitze, der SPD oder Sie?
Die SPD.
Aber knapp, oder?
Knapp.
Naja, es war auch mal andersrum. Und so.
Naja.
Aber Sie können ja schon in dieser Kooperation einiges durchsetzen. Also Sie haben ja dann schon eine Macht- und Gespaltungsspielraum und wer OB ist, ist da eigentlich egal. Der grüßt und sitzt vorne auf dem geschnitzten Sessel. Die Macht haben doch die Stadträte.
Naja, ich denke schon, dass die Oberbürgermeisterin vor allen Dingen eine entscheidende Rolle mit zu spielen hat, wenn es darum geht, Ideen auf den Weg zu bringen und auch die Lösungsvorschläge von seitens der Verwaltung darzulegen. Und dann hat eine Oberbürgermeisterin natürlich auch die Möglichkeiten, im guten Kontakt zu den Stadträtinnen und den Fraktionen diesen Vorschlag auch umsetzbar zu gestalten. Also, und Sie hören vielleicht raus, das war jetzt in den zurückliegenden Jahren nicht immer so harmonisch, aber an der Stelle würde ich gern weiterarbeiten.
Ja, ich habe Sie gesagt, Sie sind doch sehr moderat, weil es ist ja auch noch früh am Morgen, das lasse ich Ihnen noch mal gerne durchgehen, aber das kann ja nicht so bleiben, wenn Sie sagen, es war alles prima Paletti mit Rot-Rot-Grün und der Bausemann ist ja, also der Andreas ist ja auch ein netter Kerl und so, der tut doch keinem weh und wir haben doch schön zusammen regiert und so weiter und so fort. Dann kannst du wirklich so bleiben. Was würden Sie denn anders machen? Was ist denn politisch anders? Oder wo grenzen Sie sich denn zur SPD und vielleicht auch zu den Grünen ab? Wo Sie sagen, das ist tatsächlich linke Position und da muss ich als Carola Stange mal ran und der Bausewein muss weg. Und darauf läuft es ja hinaus, oder?
Natürlich. Unsere Position haben wir in einem sehr demokratischen Verfahren mit Erfurter Verein und Verbänden nochmal im Vorfeld der OB-Wahlen beredet. Wir haben also unterschiedlichste Träger eingeladen und haben gesagt und sie gefragt, was sie gerne geändert haben möchten und wie sie Stadtpolitik einschätzen. Und aus diesem Verfahren heraus haben wir nochmal die Punkte für die OB-Wahl nachhaltig natürlich auf den Weg gebracht, nachlesbar auf der Internetseite von meiner Person. Aber ich will ein paar Themen einfach benennen, die wir in einer gemeinsamen Kooperation mit der SPD und mit dem Grünen so nicht auf den, wo wir uns nicht geeinigt haben. Ich fange mal damit an beim Thema fahrscheinfreier ÖPNV. Das ist ein Thema, was wir schon lange sozusagen inhaltlich begleiten. Das werden wir jetzt nochmal verstärkt auch bereden. Nicht nur im Wahlkampf, sondern auch natürlich darüber hinaus. Den ersten Schritt sind wir gemeinsam gegangen, indem wir zur letzten Stadtratssitzung im März einen Antrag eingereicht haben als Linke, wo wir als ersten Schritt den kostenfreien ÖPNV für Kinder und Jugendliche von 7 bis 18 Jahren fordern.
Das wäre ein Hammer, oder?
Das wäre eine konsequente Umsetzung dessen, was in anderen Stadtratsvorlagen und Beschlüssen auf den Weg gebracht worden ist. Jugendförderplan, Mitbeteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen. Und die kann ich nur stärken, indem ich natürlich den jungen Leuten auch die Möglichkeit gebe, an die Orte zu kommen, wo Politik oder Mitbeteiligung durchgeführt wird.
Wir müssen mal erklären, Sie können das ja 10-mal beschließen, es muss geprüft werden. Also das ist ein Eigenbetrieb, die Erfurter Verkehrsbetriebe, die müssen das durchrechnen, wenn das finanziell möglich ist. Also es ist im Grunde eine politische Willensbekundung. Haben Sie da Stimmen von der SPD und von den Grünen bekommen? Haben Sie das gemeinsam durchgezogen?
Das ist gemeinsam beschlossen worden. Ich denke sogar, die Kollegen der CDU haben auch mitgestimmt. Und es ist ja nicht so, als kostet heute der Stadt der Nahverkehr für Kinder und Jugendlichen kein Geld, sondern eine Vielzahl der Kinder und Jugendlichen werden heute bereits mit Fahrscheinen, Monatskarten ausgestattet. Es gibt Fahrdienste, die Kinder, die es etwas schwerer fällt, in die Einrichtungen, in die Schulen fahren. Also man muss einfach auch sagen, es wird heute schon Geld ausgegeben. Und wir gehen davon aus, dass es vielleicht noch 1,5 Millionen fehlen zu der Summe, die heute schon bereitgestellt wird. Und wenn es politisch gewollt wird, kann man diesen ersten Schritt und sollte man den ersten Schritt tun.
Das ist nicht viel, wenn man sich überlegt, 10 Millionen geht in das Theater aus Stahl und Glas, um die Hochkultur zu unterstützen, was eine schöne Sache ist. Da sollte auch noch 1 Million drin sein für kostenlosen ÖPNV, also zumindest für Kinder und Jugendliche.
Genau.
Das ist ja mal gar nicht so
schlecht. Genau, und darum haben wir gesagt, das ist jetzt der erste Schritt und zu den weiteren Schritten, den fahrscheinfreien ÖPNV, würden wir dann später übergehen, nach einer gut inhaltlichen Diskussion, natürlich auch mit Bürgerinnen und Bürgern.
Naja, wird ja schon wahrscheinlich notwendig sein, der Kosten so ÖPNV, weil man dann weit rausfahren muss, um in seine noch bezahlbare Wohnung zu kommen. Denn die Innenstadt, die wird sich ja so entwickeln, dass Menschen, der normale Mensch, also der jetzt nicht so viel Geld hat, sich die Innenstadt gar nicht mehr leisten kann. Und dann haben wir diesen Fall, dass es die Gegend für die Reichen und Schönen gibt, die anderen, wo es bezahlbaren Wohnraum gibt und die noch weniger Geld haben, die müssen dann noch weiter rausziehen. So wird sich Erfurt entwickeln.
So möchte ich Erfurt nicht entwickelt sehen, sondern wir haben uns mit dieser Problematik als Linke natürlich auch auseinandergesetzt und haben auch mit Stadtratsbeschlüssen den vorbeugen wollen und werden das auch konsequent weiter durchführen. Da, wo in der Innenstadt oder jemand eine Immobilie erwirbt, wo er neu baut. Ich bin jetzt mal am Juri-Gagarin-Ring, wo demnächst neue Wohnungen gebaut werden sollen. Dann haben wir gefordert, das hat zwar nicht die Mehrheit gefunden im Stadtrat, aber wir bleiben bei der Forderung, dass mindestens 20% der zu bauenden neuen Wohnungen mit sozialverträglichen Mieten ausgestattet werden müssen.
Sie reden jetzt von dem Baulandmodell.
Nicht nur Baulandmodell, sondern auch bei Erwerb sozusagen.
Sie gehen einen Schritt weiter.
Ja, also weil ich sage, ich möchte nicht, dass eine Immobilie, die vielleicht nur aus Spekulationsgründen heraus erworben wurde, erstens jahrelang leer steht und zweitens damit gewartet wird, dass man die Preise nochmal nach oben treibt. Das haben wir ja zuhauf hier leider in der Innenstadt. Und wir möchten gerne auch, dass man den Besitzer dann verpflichtend auf den Weg gibt, dass er in einer gewissen Zeit, jetzt sage ich mal 3 Jahre, maximal diese Immobilie weiterentwickeln und vermarkten soll. Und da sollen auch sozialverträgliche Mietpreise, also Wohnungen, zu 20% rein.
Das ist ja ganz schön Eingriff in die Eigentumsrechte, aber Sie sagen, das muss sein, weil das ist allgemein wohl. Damit sind Sie mit Ihren Kooperationspartnern nicht durchgekommen. Andererseits, wenn ich jetzt mit dem Kandidat der Grünen spreche und mit dem Kandidat der SPD, die sagen auch, klar, bezahlbare Wohnraum. Das, was Sie jetzt alles beschreiben, unterschreiben die doch auch. Die wollen doch das im Grunde auch, dass Menschen in Erfurt noch wohnen können. Wo unterscheiden Sie sich da?
Ich denke, bei der Stringenz, die wir da einfach auch gefordert haben, dass wir die Wohnungen und die Immobilie nicht als Spekulationsobjekt sehen, sondern sie muss gut durchmischt als Wohnraum auch zur Verfügung gestellt werden. Das ist so der Unterschied.
Ja. Bevor wir weiter zu den Inhalten kommen, denn bezahlbarer Wohnraum und die Wohnsituation ist ja eigentlich das Hauptthema, was alles durchzieht. Wenn die Leute nicht hier wohnen können, dann kann man Erfurt entwickeln, wie man will. Für die Touristen, für sonst wen. Das ist ja nur mal für die Menschen, die hierher ziehen. Nochmal zu Ihrer Person. Sie wohnen seit schon vielen Jahren in Erfurt, obwohl Sie in Weimar geboren sind. Fühlen Sie sich immer noch als Zugezogene?
Nein, ich bin seit 79 im Prinzip mit wenigen Unterbrechungen hier in Erfurt. Nein, ich bin, denke ich, eine Erfurterin geworden, mit Leib und Seele zugezogen. Das passt auf meine Person nicht mehr.
Ja, das stimmt. Weimar ist ja trotzdem, könnte man sagen, gehört zu Erfurt. Erfurt gehört zu Weimar und Jena gehört eigentlich auch dazu. Müssen wir in größeren Ballungsräumen denken und dieses Abgrenzung- und Konkurrenzdenken vielleicht ein bisschen ablegen oder sagen Sie, nö, Erfurt ist Erfurt?
Naja, klar, ist erstmal Erfurt, Erfurt, Weimar ist Weimar und Jena ist Jena. Ich bin aber jetzt auch nicht unbedingt die Verfechterin, wie vor vielen Jahren mal angedacht, dieses Dreistadt-Modells, sondern jede der genannten Städte an der A4 entlang hat natürlich seine Vorteile und auch seine Schwierigkeiten. Ich gucke auch nur nach Jena, da haben wir das Thema des Wohnraumes für Studentinnen und Studenten ganz, ganz massiv.
Noch ein bisschen heftiger
als noch hier, heftiger wie in Erfurt, jawohl. Aber ich glaube schon, jede dieser Stadt hat auch wirklich ihre Individualität und die muss schon erhalten bleiben. Ich fände es manchmal gut, wenn es so oft gelebte, in Anführungsstrichen sage ich das jetzt, lokalpatriotischen Rivalitäten, ich gucke da nur in Richtung Fußball, wenn es die nicht so sehr gäbe, sondern wenn man einfach sich zu einem Fußballspiel, zu einem Fest treffen würde, ohne danach eine halbe Stadt oder den ÖPNV oder den Zug zu randalieren, das würde mir gut gefallen, auch zwischen Erfurt und Jena, unabhängig der jetzigen Situation von Rot-Weiß.
Wollen Sie über Fußball reden und über sowas? Ist Sport Ihr Thema?
Sport ist mein Thema.
Oh, dann eher der Breitensport, nehme ich an.
Genau, ich bin selbst eine Vereinsvorsitzende von den Handicap-Sportverein. Ich war jahrelange Jugendwartin, glaube ich, heißt das, ja, bei Empor, FC Empor in Hochheim. Habe da viele, viele Jahre mitgearbeitet beim Aufbau auch der Jugendarbeit. Also ich bin da schon ein bisschen angebunden.
Das Thema Behinderung oder Beeinträchtigung ist immer schwierig, ne? Wie man das nennt. Ab wann wird jemand beeinträchtigt von der Gesellschaft? Ist er behindert, geistig, körperlich? Das ist ein Thema, was Sie sehr umtreibt, mit dem Sie sich natürlich auch als Landespolitikerin beschäftigen. Geht das auch ins Kommunale rein?
Natürlich geht das ins Kommunale rein. Wir sind als Stadt Erfurt aufgefordert worden, die UN-Behindertenrechtskonvention genauso umzusetzen, wie das eine kleine Stadt Arnstadt zu machen hat zum Beispiel. Und wir haben einen sehr agilen und aktiven Behindertenbeirat seit vielen Jahren in der Stadt. Wir haben einen Behindertenbeauftragten, der auch sehr, sehr umtriebig ist, was man sein muss. Eine kommunale Behindertenbeauftragte haben wir. Und es gibt Menschen, die sich mit Leib und Seele dieser Thematik verschrieben haben, die einfach unterwegs sind, sich die Stadt anschauen und immer wieder mit ihren Hinweisen auch Kommunalpolitik auffordern, Barrierefreiheit mitzudenken und mitzugestalten. Das ist gut und richtig. Und ich sage nur das Thema barrierefreie Haltestellen, ÖPNV-Haltestellen. Mhm. Ne? Da sind in den letzten Monaten noch mal ein paar dazugekommen, aber wir sind bei Weitem nicht so weit, dass wir alle Haltestellen barrierefrei haben.
Wir reden jetzt dann nicht nur über Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer, sondern auch über ältere Menschen, die ja in unserer Stadt immer mehr werden. Das heißt, das ist, also wir werden älter, das wird eine Seniorenstadt und dementsprechend auch eine seniorengerechte Stadt.
Ich will da aber noch mal reingehen. Das hat nicht nur was für den Rollifahrer oder den Mensch mit den Hilfsmitteln Rollator zu tun, sondern ich sehe mit Freude, dass wir auch eine junge Stadt sind, dass ganz viele junge Menschen unterwegs sind mit Kinderwagen und für diese ist das natürlich auch hervorragend zu nutzen.
Ich hatte gehofft, dass Sie da widersprechen. Der Eindruck entsteht natürlich und es ist auch so, dass der demografische Wandel auch Erfurt betrifft, aber nicht so stark. Also Erfurt wird auch jünger. Cool. Das heißt, das ist doch der Spagat. Sie müssen dann, also wir alle, aber Sie als Oberbürgermeisterin, müssten ja dann für die Alten da sein, die Sicherheit, Sauberkeit, Ordnung haben wollen. Und die Jungen, die sagen, ach Leute, ihr könnt nicht überall ja Kameras hinhängen und denken, wir brauchen unsere Freiräume, wir brauchen was für die Jugend, wir brauchen die Kultur, wir wollen eine coole Stadt haben und nicht so eine Puppenstube für Rentner. Da müssen Sie ausgleichen und die Interessen ausgleichen und für alle was hinkriegen. Ist eine schwere Aufgabe, oder?
Na, ich weiß
oder
ja
habe ich jetzt zu heftig
genau, ich wollte gerade sagen, ich weiß ja jetzt nicht, wo Sie diese zwei Pole gerade hernehmen. Ich sehe einfach, dass es natürlich den Wunsch gibt nach Sicherheit und auch ein Stückchen nach Ordnung. Aber das erlebe ich nicht nur von älteren Bürgern, sondern auch von jungen Bürgern. Mhm. Und ich erlebe auch ältere Bürger, die sagen, hey, ich finde diese Kulturszene, die sich in der Stadt entwickelt hat, wunderbar. Die wollen nicht nur in ein Museum gehen, was vielleicht nur alte Meister ausstellt, sondern die wollen auch neue Kulturszenen miterleben. Und darum denke ich, auch hier hat die Stadt, die sich sozusagen in den letzten Jahren breit aufgestellt hat, eine Chance, in einem guten Dialog, der moderiert ist von einer Oberbürgermeisterin, sich auch gut zu entwickeln, wo man sagt, okay, vielleicht, ich sage ja, es muss nicht überall eine Videokamera hin, um Gottes Willen, aber es ist vielleicht gut, dass der eine oder andere Weg mit einer ordentlichen Straßenlaterne beleuchtet ist. Das bringt auch schon ein gewisses Gefühl an Sicherheit, wenn ich nicht im Dunkeln laufen muss. Mhm. Also man kann solche Themen auch gemeinsam gut verknüpfen und ein Mensch, der über die Generationen vermittelt, der bin ich schon.
Ja, die sind so zwischen den Generationen, sie sind mitteljung oder wie wissen Sie, das ist ja 60 ist ja das neue 40 und so weiter, da sind sie ja noch unter 40 praktisch, ne? Also es ist noch so kann man das sagen.
Sagt man das heutzutage.
Ja. Sicherheit ist ja ein Thema, das haben Sie ja so ein bisschen umschrieben in Ihrem Wahlprogramm. Also dass die Suche nach Sicherheit und dass die Bekämpfung von Kriminalität, man das nicht so individualisieren darf, das ist immer eine Ursache, dass soziale Probleme zu Kriminalität führen. Wie sehen Sie da Erfurt und wie würden Sie da Ihre Landeshauptstadt einschätzen?
Das Thema Sicherheit, Kriminalität und vor allen Dingen der Anger sind ja in den zurückliegenden Monaten so ein bisschen in den Fokus der medialen Öffentlichkeit gerückt. Es gab unterschiedlichste Untersuchungen, die mitgeteilt haben, es gäbe verstärkt Kriminalität auf den Anger. Der Hintergrund ist sicher die gefühlte Unsicherheit von manchen Personen, auch vor dem Hintergrund, dass natürlich eine große Anzahl von Neubürgern, Migrantinnen und Migranten auf den Anger sitzen. Das hatte auch einen Hintergrund. Der Anger ringsrum um McDonald's hat natürlich WLAN sozusagen, ein offenes, WLAN, ja, freies WLAN gehabt und in der Nähe vom Kaufhaus auch. Das war ein Grund, warum natürlich viele auch genau dort auf den Bänken saßen und versucht haben, da eine Kommunikation herzustellen. Das, glaube ich, können wir entkrampfen, wenn jetzt auch in den Straßenbahnen perspektivisch freier Zugang ist zu WLAN oder auch in anderen öffentlichen Einrichtungen. Dann hat das Thema Ordnung war immer ein Thema. Die Puppenstube, wie Sie es vorhin genannt haben, also der Anger, der gute Platz der Landeshauptstadt, war nicht immer sehr sauber. Aber da sage ich auch, da sind vor allen Dingen Erfurterinnen und Erfurter mit dran schuld, wenn sie vielleicht die Mülltonnen, die da vorhanden sind, nicht die Mülltonnen befüllen, sondern ihre Becher einfach daneben stellen.
Die das ist aus Togo, die Becher.
Ja, wo ich glaube auch sagen würde, ob wir das immer brauchen, weiß ich nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich vor 20 Jahren mit einer Tasse Kaffee über den Anger gelaufen bin.
Was haben Sie vor 20 Jahren gemacht?
Da war ich schon in der Politik.
Ach, Sie schon in der Politik?
Na klar.
Ich habe immer noch das Bild von Ihnen, dass Sie mal Traktor gefahren sind. Das beeindruckt mich. Sie waren mal Traktorfahrerin.
Traktorfahrerin, genau.
Also das haben Sie wirklich, also nicht nur jetzt so für das Bild sich mal draufgesetzt und gesagt, ich bin jetzt hier, sondern Sie haben so ein fettes Gerät echt gesteuert.
Genau.
In der LPG.
In der LPG und ein Mähdrescher dazu auch noch.
Nein, ja. Das habe ich vergessen. Einen richtigen großen DDR-Mähdrescher.
Einen richtigen Mähdrescher.
Genau. Oh, das ist doch hart. Das waren damals schon teure Geräte. Da kann man nicht einfach.
Haben Sie gedacht, Frauen konnten das nicht?
In mir ist der Macho, der lebt
genau.
Ständig.
Naja, den sollten wir noch mal bereden, den Macho.
Naja, sind Sie alles vor. Also, das heißt, das kämpfen Sie ja seit 20 Jahren und auch schon in der LBG gegen Machismo und gegen die Männerdomäne, wo ich mir vorstellen kann, dass in der DDR das auch schon so war, dass die Männer gesagt haben: Hier, ich fahre den Mähdrescher, ich fahre den Dings, ich bin der Zampano. Oder wie haben Sie das empfunden?
Also ich empfand mich damals nicht als junge Frau, die sich nun gegen die Männer nur durchsetzen musste, sondern indem ich so einen Traktor, wie die Männer ihn auch erhielten, als mein Arbeitsgerät mit auf den Weg bekam, für den ich Sorge tragen musste, fand ich mich an der Stelle schon gleichberechtigt. Und ich fand mich auch gleichberechtigt in den Anforderungen, die an mich gestellt worden sind. Da wurde nicht Rücksicht genommen, ob ich nun Frau bin oder Mann. Die Männer mussten genauso das Thema, Erntegut vom Feld holen, bearbeiten, wie ich das gemacht habe, oder Mist vom Kuhstall wegfahren auf die Felder. Das haben wir alles sozusagen jeder an seiner Stelle gemacht. Ich musste mich nicht durchsetzen.
Die Männerdomäne Politik, das ist ja nun ganz offensichtlich. War das vor 20 Jahren noch heftiger? Mussten Sie da noch heftiger kämpfen vom Ansehen? Weil es ist ja, wie hat sich das in den letzten 20 Jahren entwickelt in Ihrer Wahrnehmung?
Meine Wahrnehmung sagt mir bei der Thematik Frauen in der Politik, dass wir schon mal weiter waren.
Aha.
Dass wir schon mal weiter waren und dass wir bei dem Blick in Parlamente, und jetzt gucke ich in das Bundestagsparlament, sogar feststellen müssen, dass zurzeit, nur wenn ich es richtig im Kopf weiß, 30% der Abgeordneten sind Frauen. Wir hatten in der letzten Legislatur einen 36 oder 38%igen Anteil der Frauen in dem Parlament. Wir sind auf dem Weg, da wieder eine Rückwärtsrolle zu machen. Das hat vor allen Dingen was mit Parteien zu tun, die sehr männerdominiert sind und die wenig Frauen auch in ihren Wahlaufstellungen so platziert habe, dass sie eine Chance haben. Das hat auch was damit zu tun, wie diese Fraktion, die rechts außen, auch im Thüringer Landtag von meiner Seite gesehen sitzt, die Thematiken der Frauen anfasst. Wer also sich auf den Weg macht, im Thüringer Landtag die Forderung zu stellen, dass die Gleichstellungsbeauftragte für Frau und Mann abgeschafft werden sollen, dass Familienzentren, Frauenzentren geschlossen werden sollen, die haben für mich sich aus der politischen Diskussion herauskatapultiert. Und darum sage ich, wir waren schon mal besser aufgestellt und wir müssen gemeinsam, Frauen und Männer aus dem demokratischen Spektrum, aufpassen, dass es da nicht noch zu einer weiteren Verschärfung gibt.
Sie haben das jetzt ein bisschen umschifft und das Wort AfD nicht im Mund genommen und sagen, aber trotzdem betrifft sie es natürlich immer zu dem Plenum und das Thema, die Republik rückt nach rechts, wir haben Tendenzen von Nationalismus, auch Verschärfung im Politikstil, im Ton und so weiter, und es ist eine Partei rechts von der CDU dazugekommen, die ja doch schon für großen Wirbel sorgt. Jetzt ist immer die große Frage, gerade auch im linken Spektrum, mit denen zu reden, mit denen, demokratisch gewählte Partei. Wie halten Sie es im Umgang mit der AfD? Streiten Sie sich da, sagen Sie, auch die lasse ich links oder rechts liegen?
Als Parlamentarierin im Thüringer Landtag steht man vor der Wahl, die Sie da gerade angesprochen haben. Wie gehen wir damit um? Wir sitzen ja ab morgen wieder zur Landtagssitzung gemeinsam oben im Landtag. Und ja, wir werden uns inhaltlich politisch mit der AfD und den Anträgen und Gesetzen auseinandersetzen. Morgen wird ein Gesetzentwurf in zweiter Lesung der AfD beredet. Da geht es um gendergerechte Sprache, wo man auch wieder eine Rolle rückwärts machen möchte. Da werde ich mich dazu äußern, werde meine Kritikpunkte anbringen und natürlich werden wir diesen Gesetzentwurf ablehnen. Aber wir lehnen ihn nicht nur ab, weil er von der AfD ist, sondern wir haben natürlich inhaltliche Punkte. Und das ist in allen Politikbereichen im Landtag so, dass es wirklich auf den Inhalt auch nochmal rüber konzentriert wird und dann die Argumente kommen. Hm.
Nun kann man ja, es ist ja leicht, auf die Feindbilder zu schimpfen und auf die AfD, und gerade wenn jemand so unter der Gürtellinie diskutiert, ist das leicht. Nun kann man aber, wenn man sich die Wählerwanderung anschaut, muss man feststellen, dass viele Linksparteiwähler zur AfD gegangen sind. Wir haben in Gewerkschaften rechtsextreme Einstellungen, es bilden sich ja rechte Gewerkschaften heraus. Das heißt, für die linke Bewegung, da meine ich nicht nur die Linkspartei, müsste das doch jetzt ein Aufwachen bedeuten, dass man sagt, okay, warum wählen Menschen, die traditionell SPD, Linkspartei gewählt haben, vielleicht auch dem DGB nahestanden, warum gehen die zur AfD oder werden zum Teil rechtsextrem? Das ist ja zu beobachten von den Wählerinnen und Wählern. Haben Sie da schon eine Antwort drauf? Treibt Sie das um?
Ja, natürlich treibt uns das um. Und wir haben ja auch das Spektrum der CDU vergessen eigentlich in der Aufzählung. Ne? Die großen Parteien haben ja alle an Zustimmung in den zurückliegenden Bundestagswahlen verloren an die AfD. Das hat meiner Meinung nach sehr unterschiedliche Gründe. Auf der einen Seite wird mit der Not vor allen Dingen auch vieler abgehangener Menschen, die hier schon lange in Erfurt in Deutschland leben, wurde Politik gemacht. Man hat ihnen, also die AfD hat ihnen sozusagen in den Mund gelegt, die Gelder, die für die Flüchtlinge ausgegeben worden wären, hätten ihnen nicht zur Verfügung gestanden. Man hat versucht, sie zu fangen, sage ich mal in Anführungsstriche, indem man wirklich Ängste geschürt hat. Und da ist eine Antwort drauf, die wir auch gestern hatten, wir eine Regionalkonferenz der Partei Die Linke hier in Thüringen, wo es verschiedene Landesverbände zusammenkamen. Eine Antwort ist drauf, dass wir gemeinsam aufpassen und uns aufrütteln müssen und natürlich die soziale Frage in den Mittelpunkt wieder stellen, damit wir diese Diskussion, die da oben und die da unten, gar nicht weiter befeuern, sondern die soziale Sicherheit ist für mich, für uns auch ein ganz großes Thema. Die muss besser und mehr im Vordergrund stehen.
Wir kommen zurück nach Erfurt. Das ist natürlich ein globales Thema, was alle betrifft. Und Sie haben jetzt gerade gewunken, es sind wieder Kinder an der Scheibe, die zuschauen. Sie arbeiten ja immer mit Publikum, auch im Thüringer Landtag. Da kommen ja auch häufiger mal Kindergruppen und Jugendgruppen. Landtag ist ja ein offenes Haus. Und Radio Frei natürlich auch. Wir kommen zu Erfurt. Da haben wir zum einen Teil diese Wohnungsknappheit oder bezahlbarer Wohnraum ist ein Thema. Das andere Thema sind die Ortsteile, die sich oftmals abgehängt fühlen. Manche fühlen sich mehr zu Erfurt zugehörig, andere sagen, wir sind kleine Dörfer, wir gehören zu Erfurt dazu. Wieso wollen Sie sich um die Ortsteile kümmern?
Ich möchte mich um die Ortsteile kümmern. Erstens, weil ich in meinem Wahlkreis ganz, ganz viele Ortsteile zusammengebunden habe. Also mein Wahlkreis Erfurt Nord besteht aus vielen Ortsteilen. Und da habe ich in den zurückliegenden Jahren schon erlebt, dass die Ortsteile natürlich ganz konkrete Politik für ihre Bevölkerung vor Ort schon in den Ortsteilversammlungen bereden und die dann in den Stadtrat bringen. Aber auch erlebt, dass natürlich Anträge der Ortsteilbürgermeister im Stadtrat oft ignoriert wurden. Ja. Das hat unterschiedliche Gründe. Es hat natürlich einmal mit dem nicht vielleicht Wissen der Stadträte, die in dem Stadtrat sitzen, vor Ort genau zu tun. Es hat auch was mit Geld zu tun. Und darum finde ich, müssen Ortsteile und Ortsteile Teilräte perspektivisch wieder gestärkt werden. Übrigens wird es dazu auch einen Gesetzentwurf von Rot-Rot-Grün auf Landesebene geben, jetzt zur kommenden Plenarsitzung, wo wir auch sagen, die Arbeit der Ortsteile und der Ortsteilbelange müssen auch finanziell gestärkt werden. Es braucht einfach die wunderbaren kreativen Ideen der Menschen, die vor Ort leben, und die Stadt macht sich halt auch durch die Ortsteile, ist die erkennbar, die müssen auch mit in die Stadtpolitik einfließen. Mhm. Ich komme dann gleich zu einem ganz schwierigen Thema, das ist die Anbindung des ÖPNV, eine hoch emotional geführte Diskussion in den zurückliegenden Jahren, die Bürgerinnen und Bürger vor Ort mit Recht führen. Sie sagen, wir würden gerne auch die Angebote der Innenstadt in Anspruch nehmen, aber oft können wir das gar nicht, weil der letzte Bus um 20 Uhr fährt und wir es gar nicht schaffen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt rein beziehungsweise wieder rauszukommen. Auch hier haben wir große, große Arbeit und Themenfelder in den kommenden Jahren zu lösen.
Ja. Verkehrsberuhigt die Innenstadt, wenn wir gerade bei Verkehr sind, Sie sagen, die Ortsteile müssen angebunden werden, der ÖPNV gestärkt, also dass er nicht nur kostenlos wird, dann muss er auch attraktiv sein. Das zusammenzubringen ist ja das eine. Die Thema verkehrsberuhigt die Innenstadt, dieses Verkehrskonzept, halten Sie daran fest, dass wir tatsächlich eine Begegnungszone haben, die, wo man noch durch diese Auspuffgase durchschauen kann, angenehm Fahrrad fahren kann und auch gut angebunden ist, der Lieferverkehr trotzdem noch nach Erfurt reinkommt, kriegen wir das hin?
Über das Thema Begegnungszone muss einfach nochmal neu gesprochen werden.
Aha, was heißt das?
Na, das heißt, wir haben sie ja ausgesetzt. Ne? Der Oberbürgermeister hat ja die Scharfschaltung der Automaten, die für Anfang Januar avisiert war, zurückgenommen.
Also diese Parkautomaten, wo man dann in bestimmten Teilen der Innenstadt tatsächlich Parkgebühren zahlen muss.
Das wurde ja zurückgenommen und die Kritikpunkte der Bevölkerung waren so groß, so immens, dass ich an der Stelle sage, man muss noch mal drüber nachdenken, wie man das Thema beruhigte Innenstadt auch gemeinsam mit dem Thema fahrscheinfreien ÖPNV kommuniziert. Also ich glaube schon, dass es nicht möglich und perspektivisch auch nicht notwendig ist, dass jeder Einpendler, der in der Innenstadt eventuell arbeitet, dass der mit seinem Auto bis in die Innenstadt fährt. Da sage ich, wir brauchen am Rande der Stadt Parkplätze. Wir brauchen auch die Möglichkeit, dass derjenige Einpendler natürlich dann für ein gewisses Entgelt diesen fahrscheinfreien ÖPNV nutzen kann. Was Besseres kann uns doch nicht passieren. Und dazu brauchen wir auch eine gemeinsame, gute Diskussion. Wie soll denn unsere Innenstadt, wie soll denn Ökologie wirklich gelebt werden? Also nur jeder sein Auto, Stoßstange an Stoßstange, das wird keine Zukunft für Erfurt sein.
Ja, also halten Sie fest an der Begegnungszone, aber es muss neu auf den Prüfstand.
So ist es.
Wird das, naja, aber wie wollen Sie es denn hinkriegen? Also das.
Also ich glaube ja, das ganze Thema der Begegnungszone hat vor vielen Jahren, wo es angesprochen und angeregt worden ist, natürlich darunter gelitten, dass es keine wirkliche Kommunikation mit den Erfurterinnen und Erfurtern in der Innenstadt, die hiervon betroffen sind, gab. Die Kommunikation ist erst über die letzten Monate erfolgt, wo jeder auf einmal zum Amt gerannt ist und musste seinen persönlichen Parkausweis fürs Auto erwerben, hat dann mitgekriegt, dass vielleicht nur ein Auto zugelassen wurde, und das muss einfach nochmal nachgeholt werden, und da würde ich gerne mit Bürgerinnen und Bürgern und mit den Händlern, den hier vor Ort Treibenden, die Einzelhandel betreiben, einfach ins Gespräch kommen und mal sagen, legt die Karten auf den Tisch, wie klären wir das?
Ich habe gelesen in Ihrem Wahlprogramm, Schulsanierung ja, Verschleuderung städtischen Eigentums nein. Das ist ja aber ganz schön einfach. Also Schulsanierung ja, da muss man ja dafür sein, und Verschleuderung von städtischem Eigentum ja auch dagegen sein. Das ist ja fast schon nicht populistisch, aber es ist ja schon so. Ja, natürlich muss man dann immer weiterlesen, aber das könnte doch jeder unterschreiben. Schulsanierung ja, Verschleuderung städtischen Eigentums nein. Ist denn städtisches Eigentum bisher verschleudert worden? Das impliziert das doch, oder?
Ja, das impliziert es, und natürlich ist in den zurückliegenden Jahren schon unserer Auffassung nach städtisches Eigentum verschleudert, sprich verkauft wurden. Ich erinnere nur an den Verkauf 2007, glaube ich, war es, an 5000 Wohnungen der KOWO. Ich bin davon überzeugt, man hätte auch 2007 eine andere Lösung statt dem Verkauf finden können.
Sind Sie noch im Aufsichtsrat der KOWO?
Ja, bin ich noch. Also 2007 war ich es nicht.
Ah, okay. Ja.
Ne, wollte ich jetzt nur mal dazu gesagt haben. Ja. Man hätte eine andere Lösung finden können. Und wir sagen ja zur Schulneubau, Sanierung, vollkommen klar, da ist sehr viel in den zurückliegenden Jahren nicht passiert. Wir sagen aber auch, es gibt ein sehr, sehr gut ausgestattetes Landesprogramm für Schulsanierung. So viel Geld haben die Vorgängerlandesregierung noch nie für Schulneubauausbau bereitgestellt. Das ist jetzt abrufbar. Von diesem Geld wird Erfurt auch einige Millionen erhalten. Mhm. Und wir sagen auch, wo es um den Stadtratsbeschluss ging zu dem Neubau der Schulen, wir sagen auch, wir wissen heute noch nicht, in welchen Zeitscheiben die Schulen in Erfurt saniert werden sollen. Darum wollten wir als Linke auch nicht so einen voreiligen Beschluss fassen, dass wir 100 Millionen aus zu verkaufenden städtischen Eigentum bereitstellen müssen. Das hatte der damalige Stadtratsbeschluss vorgesehen. Jetzt haben wir gesagt, okay, lasst uns erstmal den Plan machen, in welchem Zeitraum wir welche Schulen und neu bauen und sanieren. Lasst uns überlegen, wie wir die Landesmittel und Bundesmittel gut einsetzen können. Und dann muss überlegt werden, wie wir es kofinanzieren. Bereits heute ist ja im städtischen Haushalt sind Millionen eingestellt zur Sanierung, ohne dass wir was verkauft haben.
Ja, man könnte mal sagen, Sie waren ja schon seit 2 Kommunalwahlperioden in dieser Kooperation. Warum haben Sie es bisher nicht hinbekommen, die Schulen durchzusanieren? Ist ja nicht nur dann die Aufgabe eines Oberbürgermeisters, sondern die Stadträte haben ja das Königrecht des Haushalts und entscheiden ja über das Geld.
Natürlich, die Frage ist berechtigt und in den zurückliegenden Jahren haben wir natürlich ganz viel Geld in die Sanierung und Neubau von Kindereinrichtungen gesteckt und ich habe vorhin bereits erwähnt, dass wir natürlich auch auf Landesmittel angewiesen sind und es gab in den zurückliegenden Jahren von den CDU-Landesregierungen keine Gelder in diesem Umfang, wie jetzt bereitgestellt worden ist. Das ist auch ein Punkt, warum es vielleicht so lange in der Schleife gestanden hat. Und es gibt natürlich noch einen Punkt, den man nicht unerwähnt lassen darf. Die Stadt Erfurt hat sich in den letzten 10 Jahren anders entwickelt, wie sie immer vorhergesagt worden ist. Also wir sind jetzt bei 211.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Noch vor 12, 13 Jahren wurden uns 170.000 Einwohner prognostiziert. Das ist zum Glück nicht eingetreten. Die Anzahl der Kinder, die natürlich geboren wurden, in die Kindereinrichtung ging und jetzt in die Schulen drängen, ist größer geworden, zum Glück. Darum die Verschiebung.
Ja. Sie sagen, das ist schön, dass Erfurt wächst, aber es gibt ja natürlich auch Grenzen, wenn man da mit dem Wohnungsbau nicht hinterherkommt. Wir haben das Thema Wohnungsbau angesprochen. Sie haben dieses Wohnlandmodell und die Verpflichtung von Eigentümern, 20% sozialen Wohnraum zu schaffen oder anzubieten. Kann denn auch eine Landeshauptstadt, eine Verwaltung sozialen Wohnungsbau vorantreiben mit Unterstützung oder selber auch investieren? Das KOWO ist ja ein Beispiel, da haben Sie ja Einblick als Aufsichtsrätin.
Ja, wir haben und ich auch als Mitglied des Aufsichtsrates in den zurückliegenden Jahren habe immer dafür mich ausgesprochen, dass das Unternehmen KOWO endlich anfängt, auch wieder neu zu bauen. Nach der großen Welle der Sanierung der Häuser, die sicher durchgeführt werden musste, sind wir aber jetzt an dem Punkt, ja, es muss neu gebaut werden. Die ersten Ideen sind auf den Weg gebracht. Es gibt Vorstellungen, wo gebaut werden kann im Erfurter Norden. Und das muss meiner Meinung nach viel, viel intensiver vorangetrieben werden, perspektivisch, wie die ersten 2 Wohnquartiere, die wir jetzt im Blick haben. Es gibt hier auch Fördermittel vom Land eingestellt in den letzten Doppelhaushalt, in diesen Doppelhaushalt wieder, wo einfach auch von der Landesregierung und von der politischen Ebene her die Situation immer so eingeschätzt worden ist, Neubau und weiteren, also neu zu bauen, ist so wichtig, dass wir es auch finanziell unterstützen wollen.
Das heißt, sozialer Wohnungsbau ist, wäre ein Kernthema, wenn Sie Oberbürgermeisterin werden. Ist ja das Wohnen elementar. Würden Sie da Dezernatszuschnitte ändern und sagen, das ziehe ich mir auf den Tisch? Oder sagen Sie, das traue ich den Dezernentinnen und Dezernenten zu?
Jetzt sind wir bei einer weiten und schwierigen Situation und Diskussion, wie die Dezernate zugeschnitten werden.
Das sag's nur deswegen, ja, ja. Weil das kann ja ein OB frei bestimmen.
Natürlich.
Da kann er ein bisschen manipulieren.
Nicht manipulieren, sondern frei
bestimmen. Ich meine, er hat Einfluss nehmen, sagen wir so.
Ja. Er kann das frei, oder sie kann das frei bestimmen. Und da würde ich ganz gerne nach der Wahl mich hinsetzen, auch mit den noch in Funktion sich befindlichen Dezernenten und würde auch noch mal schauen, inwieweit die heutigen Zuschnitte der Dezernate wirklich effektiv sind. Ich finde,
wir haben so super Dezernate, wo die Zuständigkeitsbereiche ganz schön ballen.
Ja, ja, eben. Es gibt super Dezernate und es gibt Dezernate, wo es nicht so sehr ausgelastet ist, sage ich mal. Und das würde ich mir gerne nochmal anschauen, würde auch diskutieren, wo es Sinn macht, bestimmte Themenfelder zusammenzubinden. Wir sind jetzt beim Wohnungsbau.
Ach, stimmt.
Und da wollte ich einfach nur nochmal die Bemerkung machen. Also ich denke, oft ist Verwaltung nicht so sehr effektiv. Hier braucht es auch einen besseren Lotsen, der denjenigen, der investieren möchte, der in Wohnungsbau investieren möchte, schneller durch die Stadt, durch die Ämter mit begleitet, ohne dass man da vielleicht anderthalb Jahre wartet, er ein genehmigter Bauantrag vorliegt, er man da vielleicht noch bestimmte Auslobungen mit im Hinterblick haben muss, sondern wir brauchen einfach einen schnellen Bearbeitungsstand von Bauanträgen oder Anträgen für die Investoren. Da würde ich gerne meinen Blick drauf werfen.
Das nennt sich dann Investitionslotse oder wie?
Ja, ich bin da offen. Wenn Sie mir noch einen kreativen Namen sagen, den nehme ich dann mit und würde den gerne.
Schon, da kann man
genau, würde ich den gerne dann auch mit auf den Tisch legen. Und wir könnten dann noch mal drüber schauen.
Lassen Sie dazu hinreißen und sagen, wie Sie die Dezernate neu zuschneiden würden oder was Sie da ändern würden?
Das würde ich heute nicht sagen.
Nein, verstehe. Da hatte ich mir gedacht, wäre auch nicht. Ja, aber das nur mal klar zu machen, das ist auch die Macht eines Oberbürgermeisters oder einer Oberbürgermeisterin, die Zuschnitte zu ändern, Personal und auch Parteipolitik zu machen, sind dann so die Einflussmöglichkeiten. Dann hört es aber dann auch schon auf, oder? Gut, andererseits ist sie dann oder eher Chef von über knapp 4000 Leuten.
Natürlich, ich denke, die Einflussmöglichkeit ist schon sehr, sehr gewaltig. Also nicht nur der Zuschnitt der unterschiedlichen Dezernate ist ein Ausdruck von politischen Gestaltungsmöglichkeit der Oberbürgermeisterin, sondern auch, wie die Oberbürgermeisterin mit ihrer Verwaltung umgeht, wie sie sich durchsetzen kann, inwieweit auch mit den Amtsleitern immer konstruktive, gute Gespräche geführt werden können und wo man natürlich auch hört, was Amtsleiterinnen und Amtsleiter sagen, aber natürlich auch den politischen Willen nochmal zum Ausdruck bringt, ohne dass ich jetzt sage, dass da vielleicht Gesetze gebrochen werden, sondern der politische Wille, wie sich eine Stadt entwickeln kann und soll, der wird schon auch durch die Oberbürgermeisterin zum Ausdruck gebracht.
Mit Vorschlägen, also was in den Ring zu werfen, sagen, könnt ihr mir so vorstellen, jetzt lass uns mal diskutieren. Das ist ja so, ja, nennen wir es mal Gestaltungsvorschläge, Visionen, Dinge anstoßen. Was würden Sie denn dann anstoßen? Sie sagen, also ja, ich habe ja innerhalb des Parlaments, des Stadtrates schon was gemacht, ich mache Landespolitik. Was würden Sie denn anstoßen, wenn Sie auf diesem Sessel sitzen würden, auf diesem geschnitzten Sessel und ein großes Büro hätten? Sagen Sie, ich will, dass sich Erfurt so entwickelt. Was wären so die ersten Themen, wo Sie sagen, das machen wir jetzt mal anders als der Bausewein und das Thema möchte ich voranbringen?
Also ich würde nicht in diesem großen Büro nur sitzen, sondern mein Ansatz ist, rauszugehen zu den Erfurterinnen und Erfurtern, ich habe es vorhin bereits gesagt, rauszugehen zu den Ortsteilen und mit denen ins Gespräch zu kommen. Also die Themen, die auf der Straße liegen, auch mit in das Rathaus zu nehmen und für
das könnte riechen.
Für ein offenes Ohr zu haben für Inhalte. Ich würde, der erste Punkt, der mir immer spontan jetzt durch den Kopf geht bei solchen Fragen, ist natürlich, wir brauchen jetzt ganz schnell eine Klärung, welche Schulen wann, wie, wo saniert werden. Ne? Mhm. Die ist jetzt nach langen Zögern, ist da jetzt eine erste Veranstaltung gewesen. Die muss viel schneller, muss das auf den Tisch.
Der Schulsanierungsplan, halten wir fest. Schulsanierungsplan, konkrete Zeitstrahl.
Das zweite ist...
Mit Eigenbetrieb?
Da haben wir zugestimmt zum Eigenbetrieb.
Mhm, gut.
Haben wir zugestimmt, ja. Der zweite Punkt ist für mich das Thema Buga. Das ist für mich noch so... bei den Erfurterinnen noch nicht so sehr präsent. Wir haben in 2021 Buga hier in Erfurt. Ja, und
ist eine
ich
Gartenausstellung.
Finde, ja. Ich denke nicht nur eine Gartenausstellung, sondern es wird natürlich viele nachhaltige Projekte geben in Erfurt-Nord. Ich finde aber, die Erfurter haben sich noch nicht mit der Buga so richtig identifiziert. Hm. Da würde ich auch noch mal auch nach Erfurt Süd, Südost gucken und schauen, welche Ideen gibt es denn dort von den Ortsteilbürgermeistern? Wie kann ich denn den Süden noch mitnehmen in unser wunderschönes Buga-Gebiet?
Lässt sich ja noch was machen? Ich dachte, der Zug ist schon abgefahren, alles schon durchgeplant.
Ich glaube, auch hier kann man individuell noch mal schauen, wo setzen wir da kleine Schwerpunkte. Das heißt nicht, dass ich riesengroße bauliche Veränderungen gerne möchte, sondern warum kann es nicht der Blumenkübel sein, der ohne viel bürokratischen Aufwand, dass ich den vor meine Haustür stellen kann, dass ich den vor das Einkaufsgebiet stellen kann, wo ich einfach für die Buga werben kann. Das fehlt mir alles. Ich würde gerne, und das habe ich auch in der Fraktion letztens besprochen, ich würde auch gerne das Thema Südeingang, also Südeingang der Eger, nochmal auf den Tisch legen. Das wird morgen im Buga-Ausschuss beredet. Ich kann mich nicht damit abfinden, dass der nicht geöffnet werden soll zur Buga 21. Also das sind so Inhalte, die mir ganz, ganz wichtig sind. Und ich würde sicher als dritten Punkt, sage ich mal, das Thema der Sozialpolitik mir noch mal intensiver anschauen. Die Möglichkeiten, wie Vereine und Verbände sich auch in die sozialpolitische Gestaltung der Stadt einbringen, würde ich auch noch mal stärken wollen.
Das Thema Kultur haben wir noch gar nicht angesprochen. Ja. Sind Sie also eine Frau, die auch gerne mal ins Theater geht, mal rausgeht, Konzerte, Veranstaltungen besucht? Oder haben Sie nach dem anstrengenden Abgeordneten-Dasein keinen Nerv mehr, auch noch Leute zu treffen und sich Kultur reinzuziehen, zumindest in der Öffentlichkeit?
Doch, mache ich ganz gerne. Ich war jetzt erst am Samstag bei der Premiere beim Fliegenden Holländer. Ich war vor wenigen Wochen eingeladen von einem Puppentheater. Also ich nutze schon die Möglichkeit, auch mit den Kulturtreibenden, Kulturschaffenden hier in der Stadt in Kontakt zu kommen. Das mache ich wohl. Und das ist für mich kein Stress, sondern da habe ich einfach sozusagen, da kann ich ganz bei mir sein, da bin ich ich.
Was können Sie noch genießen, wenn Sie so mental so unter Strom sind, sich mit Politik beschäftigen? Ist es mal ein Buch zu lesen, eine Serie zu gucken oder einfach mal Stille oder was? Wie kommen Sie runter?
Natürlich zu Hause, klar. Ne? Mhm. Wo sonst? Sonst kommt man immer wieder in Kontakt. Ich liebe es, am Wochenende, am Sonntag meistens zu kochen. Und ich liebe es, wenn meine Familie, also nicht nur mein Mann, sondern meine Kinder, meine Schwiegerkinder und Enkelkinder da sind. Da ist für mich sozusagen das Leben in Ordnung. Die würde ich oder bekoche ich ganz gerne.
Ah, was gibt's da Schönes?
Auch ganz traditionell. Ich stelle immer die Frage, wer was möchte. Klar, die Jungs sagen meistens Fleisch. Klar, aber da ist es egal. Jetzt in der Winterzeit war es natürlich die traditionellen Thüringer Gerichte von Roulade zur Ente, zum Gulasch oder. Das mache ich schon so. Und ich freue mich auch diese kleinen Gespräche am Rande. Meine Kinder.
Wie viele Enkel haben Sie eigentlich?
Zwei. Nummer drei kommt im Sommer.
Ah.
Die sind natürlich auch kritisch, hinterfragen ganz oft, warum ich was wie mache oder geben mir auch ihre Auffassung mit auf dem Weg. Das macht schon Spaß, das sich auch zu Hause nochmal auseinanderzusetzen, aber alles sehr, sehr harmonisch.
Ja, ach, da gibt es nicht nochmal Streit. Es gibt ja in Familien wirklich Streit. Aber wir reden nicht über Politik, dann eskaliert es wieder, dann stehen Leute an.
Das möchte ich auch nicht, weil dafür ist mir meine Familie auch viel zu wichtig, dass ich da an der Stelle was eskalieren lassen möchte.
Ich muss ganz zum Schluss also nochmal das Thema gute Arbeit und starke Wirtschaft für Erfurt, Ausrufezeichen. Ja, mit der Wirtschaft kann man als Kommunalpolitiker Wirtschaftspolitik machen, möglicherweise Ansiedlungspolitik. Was bedeutet denn gute Arbeit und starke Wirtschaft? Wir sind ja Teil eines Wirtschaftssystems, was Sie auch als Partei Die Linke überwinden wollen eigentlich. Andererseits müssen Sie ganz pragmatisch auch Ansiedlungs- und Wirtschaftspolitik machen. Ist das ein Spagat?
Nein, es ist, glaube ich, kein Spagat, sondern es gehört schon zusammen. Ich erinnere mal an die Ansiedlung von Zalando im GVZ vor vielen, vielen Jahren. Das hat den Erfurter Stadtrat sehr, sehr inhaltlich befasst. Und Es war eine Forderung meiner Fraktion, dass es nur zu Zuschüssen auch oder zu Förderung seitens der Stadt und des Landes kommen darf, wenn Mindestlohn fortgezahlt wurde. Das haben wir umgesetzt. Also musste Zalando umsetzen. Na, heute haben die einen Betriebsrat, den sie die ersten Jahre nicht hatten. Da haben wir auch politisch mit an der Seite der Gewerkschaften gestanden und haben gesagt, ein Betriebsrat muss her, um gute Arbeitsbedingungen vor Ort zu schaffen. Und ich war vor, ich denke, 3 Wochen das letzte Mal draußen im GVZ. Da hat Stadt schon eine Verantwortung, wenn es darum geht, weiter zu überlegen, wie könnte denn der öffentliche Nahverkehr noch besser an die Taktzeiten, an die Schichtzeiten derer, die da im GVZ arbeiten, angebunden werden. Wie könnten wir besser das Thema Ordnung und Sauberkeit im GVZ gemeinsam zu hinbekommen, dass die anliegenden Ortsteile wie Hochstädt und Fieselbach sich nicht permanent beklagen müssen, dass da Unrat und andere Dinge rumfliegen und dass es anfängt zu muffeln. Also das sind Themen, die Stadtpolitik schon mit auf den Weg bringen kann. Manchmal hatte ich den Eindruck, hat die Verwaltung in den zurückliegenden Jahren das GVZ ein bisschen vernachlässigt. Aufgrund von vielen, vielen Anfragen und Terminen vor Ort von mir haben sie sich jetzt gedreht, was gut und richtig ist. Und da bin ich mir sicher, dass auch gute Arbeit und Ansiedlung und Arbeitsbedingungen vor Ort auch mit Stadtpolitik machbar sind.
Also um Wirtschaftsförderung würden Sie sich auch kümmern?
Ja.
Würde ja heißen, dass möglicherweise noch mehr Einpendler kommen und das Verkehrsaufkommen noch höher wird und Sie hoffen dann auf Steuereinnahmen oder was ist jetzt die Motivation für Sie, Wirtschaftsförderung zu machen?
Na, wir sind ja nicht nur die Beamtenhauptstadt, Landeshauptstadt schlechthin, sondern natürlich haben wir auch einen großen wirtschaftlichen Background hier in Erfurt und ich würde schon ganz gerne schauen, dass Ansiedlungen von Unternehmen möglich sind, nicht nur im unteren Lohngefüge, wie die Logistikzentren, wo wir ja reichlich haben und demnächst noch weitere dazu bekommen, sondern die Hochtechnologie, die in Erfurt Südost ist, ist schon ein Beispiel auch, dass es andere Betriebe hier in Erfurt einen Standort haben. Da würde ich mich stark machen. Und wir hatten es vorhin bereits, die Einpendlung, da muss man schlaue Lösungen finden. Schlaue Lösungen könnten wirklich wieder sein. Parkplätze am Rande der Stadt und natürlich diesen fahrscheinfreien ÖPNV.
Jetzt sind wir wieder am Anfang, weil wir ja auch am Ende sind jetzt unserer kleinen Sendung. Frau Stange, wir haben ja häufiger schon gesprochen, Kommunalwahlkampf, Landtagswahlkampf, jetzt OB 2006 das letzte Mal, da haben ja nur 400 Stimmen gefehlt, das war ja bitter. Da ist ja der unbekannte Andreas Bausewein damals in die Stichwahl gekommen und Herr Hagemann war dann mit Herrn Bausewein in die Stichwahl, unerwartet. Sie haben dann gesagt, naja, dann unterstützen wir mal den Andreas Bausewein, obwohl den noch keiner kennt, aber besser der als Herr Hagemann, so war das, also habe ich jetzt verkürzt das jetzt, oder?
Ja, sinngemäß, weil die Linke ist damals angetreten, ne, wir waren glaube ich noch die PDS, ne? Denke ich 2006. Wir sind angetreten, um einen Politikwechsel in der Stadt auf den Weg zu bringen.
Damals war das noch.
Das war sozusagen das Logo, ne? Nach der Ära Manfred Ruge haben wir gesagt, braucht es einen Politikwechsel 2006. Darum war für mich und meine Partei klar, der Politikwechsel kann nicht mit Herrn Hagemann.
Das war natürlich für Sie bitter. 400 Menschen, die waren knapp, dann hätten Sie. Wie wollen Sie jetzt hinkriegen? Jetzt ist ja nur der nette Andreas Bausewein, wo Sie sagen, der ist doch ein netter Typ, warum soll er denn weg? Warum können Sie das möglicherweise besser machen? Sie könnten ihn ja auch weiterhin unterstützen. Warum sagen Sie jetzt, nö, ich trete selber an und will als linke Oberbürgermeisterin antreten? Was können Sie denn besser als der Herr Bausewein und was würden Sie anders machen? Nochmal in der Kurzzusammenfassung, bitte.
Ich habe versucht, das in den letzten 55 Minuten schon rüberzubringen, was ich alles anders machen könnte und würde. Als erstes sage ich, es ist legitim, als Partei zu einer OB-Wahl anzutreten, denn zu einer Landtagswahl werden auch alle anderen Parteien natürlich antreten und werden ihren Ministerpräsidenten oder ihre Ministerpräsidentin in den Vordergrund schieben. Also ist es legitim. Es ist ebenfalls legitim, dass man als Partei sagt, wo die weitergehenden Punkte sind in einem Wahlprogramm, die haben wir auch bereits aufgezählt. Ja. Da waren es die 20% mindestens Sozialwohnungen bei Neubau, auch bei privaten Immobilien etc. Da ist es das Thema der Wirtschaftsförderung, da ist es der fahrscheinfreie ÖPNV. Da ist es ein Thema, was wir noch gar nicht angesprochen haben, die Straßenausbausatzung, die möglich wäre zu ändern, dass die Anlieger in den Ortsteilen keine Straßenausbaubeiträge mehr zahlen, auf den Weg zu bringen. Also es wäre eine vielschichtiges Themenbereiche, die wir bereden oder anbieten können. Und ich sage immer, Frauen machen anders Politik wie Männer. Und ich bin eine linke, engagierte, durchsetzungsfähige Frau. Das würde ich ganz gerne am 15. April zur Oberbürgermeisterwahl auch durch die Stimmen der Erfurterinnen und Erfurter bestätigt bekommen. Und ich würde dann gerne ab Sommer 2018 genauso engagiert durchsetzungsfähig im Rathaus die Geschicke der Stadt leiten wollen.
Sagt Carola Stange, sie tritt als Oberbürgermeisterkandidatin an für die Linke. Und wer mehr wissen will, kann auf ihrer Internetpräsenz carola-stange.de das nachlesen und Kontakt aufnehmen. Und da sind auch so sämtliche Termine, denn der Wahlkampf, der geht jetzt in den Höhepunkt. Frau Stange, ich danke Ihnen. Alles Gute. Haben Sie so einen Tipp für die anderen Kandidaten, wie man durchhält? Sie sind ja Profifrau mit Ingwertee oder was machen Sie, um sozusagen fit zu bleiben?
Also viel trinken, klar. Und ich sage immer, ich habe ein gutes Team um mich geschart. Das braucht's. Die nehmen mir ganz, ganz viel Kleinarbeit ab. Ohne dem ginge es gar nicht. Und die nehmen mir manchmal auch ein bisschen meine schlechte Laune ab. Das möchte ich auch entschuldigen immer. Aber manchmal braucht's halt, wo man sich mal auf Deutsch gesagt, so ein bisschen, genau. So ist es. Ich wollte es jetzt nicht aussprechen. Und das ist ein gutes Beispiel, wie man gut durchhält.
Sagt Carola Stange, ich danke für das Gespräch und wünsche Ihnen noch Durchhaltevermögen für den Wahlkampf. Tschüss.
Tschüss.